So, guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass ich wieder mal bei euch sehe. Und möchte euch schon vorwarnen, in 2 Wochen sehen wir mich schon wieder. Ich wünsche euch eine gesegnete Adventszeit. Liebe Brüder und Schwestern, von der Dunkelheit ins Licht, sicher ein angemessenes Thema für die Adventszeit zum 3. Adventssonntag. Der heutige Predigtext steht in Jesaja Kapitel 9, die Verse 1, 5 und 6. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, sieht ein großes Licht. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten geht eine Leuchte auf. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft kommt auf seine Schulter und man nennt ihn wunderbar, Rat, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Der Mehrung, der Herrschaft und des Friedens wird kein Ende sein auf dem Throne Davids und in seinem Königreich, dass er es gründe und mit Recht und Gerechtigkeit befestige, von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird solches tun. Ich habe heute ein paar Folien für euch vorbereitet, manche auch mehrfach, und weil jedes Mal immer schön die Bibelstelle angeschrieben ist, werde ich von der Menge her darauf verzichten, jedes Mal die Quelle anzugeben. Ein typisches Zeichen der Adventszeit sind die vielen zusätzlichen Lichter, mit denen unsere Straßen, die Häuser und die Wohnungen geschmückt werden. Ich denke, das ist eine willkommene Abwechslung in unserem Jahreslauf. Viele Leute spazieren in dieser Zeit durch verschiedene Städte und bewundern die vielen schönen Lichter. So wie meine Frau und ich nämlich auch. Letzte Woche waren wir im Europapark und das nicht genug, auch noch gerade in Freiburg im Breisgau. Wunderschöne Adventsdekoration, wunderschöne Weihnachtsmärkte an beiden Orten. Ich kann beides nur sehr empfehlen. Viele verbinden vielleicht Europapark mit schnellen Bahnen, Attraktionen, bei denen man klatschnass wird und viele Sachen für kleine und größere Kinder. Das ist im Sommer sicher so. Im Advent aber ist es anders. Bis zum 6. Januar Lichterschmuck, beschauliche Dekorationen, alles läuft sehr gemächlich, also altersangepasst für mich zum Beispiel. Eine Weltklasse Zirkusshow, also ich mache jetzt nicht Reklame für den Europapark, aber es fasziniert mich jedes Jahr, denn es ist ein weltbekannter Zirkus, der dort einfach sein Winterquartier hat und das ist natürlich alles dabei. Eine wunderbare Eisshow und tolle Musikshows mit Weihnachtsliedern. Also es lohnt sich, es lohnt sich. Und letzte Woche war auch der Blue Fire in Betrieb für jene, die wissen, was ich meine. Nun, all das ist ein sehr schönes Symbol für die Weihnacht. Doch wir sollten nicht aus den Augen verlieren, um was es denn in der Advents- und Weihnachtszeit geht. Es geht um Jesus selbst, der von sich selbst sagt, ich bin das Licht der Welt. Johannes 8, Vers 12. Und jetzt sage ich nicht mehr zu den Quellenangaben. Also genau um dieses Licht geht es. Die vielen Lichter in dieser Zeit weisen auf dieses eine Licht, auf Jesus hin. Nur befürchte ich, dass diese Bedeutung der Lichter etwas in Vergessenheit geraten ist. Die vielen Lichter, die auf das eine Licht, auf Jesus hinweisen sollten, werden für viele Menschen zu Irrlichtern. Lichter, vor lauter Licht, da sieht man nicht mehr, um was es eigentlich geht. Und ich als Elektroingenieur, um das wieder einmal gesagt zu haben, als Technokrat, ist es schon so, ich meine, diese moderne LED-Technik erlaubt es, mit relativ wenig Energie sehr viel Licht zu erzeugen. Also heute am Morgen wollen wir uns mit diesem besonderen Licht, nämlich mit Jesus, dem Licht der Welt, beschäftigen. Das heilende Licht für uns Menschen. Wir haben alle Grund, uns über Weihnachten zu freuen. Da kam Jesus in die Welt. Gott wurde Mensch. Damit begann ein neues Zeitalter. Mit der Geburt von Jesus kam Hoffnung in eine hoffnungslose Welt. Jesaja verkündigte dieses Ereignis bereits viele Jahrhunderte, bevor es eigentlich stattfand. Unser Predigttext von heute. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, sieht ein großes Licht. Über den Bewohnern des Landes des Todesschatten, der Todesschatten, geht eine Leuchte auf. In eine dunkle Zeit hinein will Gott ein Licht, will Gott ein großes Licht aufleuchten lassen. Das heißt, er will in eine hoffnungs- und orientierungslose Zeit Hoffnung und Orientierung geben. Und so geschah das, als Jesus geboren wurde. Denn die Zeit, in die Jesus hineingeboren wurde, war sehr finster. Das Volk Israel wurde von religiösen Führern geleitet, Hohepriestern und eben auch den Pharisäern, die von Geldgier und auch von weltlicher Machtgier getrieben waren. Sie waren nicht in der Lage, die Menschen in ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Im Gegenteil, sie distanzierten sich von dem Volk und lebten in Selbstgefälligkeit. Ich möchte zitieren Lukas Kapitel 16, Vers 14. Das alles hörten aber auch die Pharisäer, also eben Jesu, reden, die geldgierig waren. Und sie verspotteten ihn, also Jesus. Menschen wurden damals durch viele Krankheiten, schwere Krankheiten wie Aussatz und andere Behinderungen beeinträchtigt. Niemand konnte ihnen wirklich helfen. Aber wir lesen in Markus Kapitel 1, Vers 32, als es aber Abend geworden und die Sonne untergegangen war, brachte man all die Kranken und Besessenen zu ihm. Von Dämonen geplagte Leute. Die führten ein unmenschliches und ein demütigendes Leben. Hilflos waren sie diesen Mächten der Besessenheit ausgeliefert. Aber in Markus 1, 39 lesen wir, und er verkündigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb Dämonen aus. Auch der moralische Zerfall der Gesellschaft, der war gewaltig. Das kann man nur schon erkennen an der Vorstellung, die damals in Bezug auf die Treue in der Ehe herrschte, aufzeigt. Jesus sprach ja zu den Jüngern und sagte, euch wurde gesagt, ihr sollt nicht Ehe brechen, ich aber sage euch. Also ich setze mal voraus, dass er diese Passage soweit kennt. Also Jesus erklärt den Jüngern, dass es Gott nicht gefällt, wenn ein Mann seine Frau wegschickt, nur ja, weil sie ihm nicht mehr passt. Aber als Jesus das sagte, waren die Jünger ganz verblüfft. Ihre Reaktion spricht Bände und zeugt von der Einstellung in der damaligen Zeit. Sie sagten zu Jesus, wenn es zwischen Mann und Frau so steht, dann ist es besser, gar nicht zu heiraten. Nicht? Was Israel zusätzlich stark belastete, war die Tatsache, dass sie nun schon über Jahrhunderte hinweg von fremden Völkern unterdrückt wurden. Zu der Zeit, als Jesus auf die Welt kam, wurde Israel durch das Römische Reich beherrscht. In jeder Beziehung eine finstere Zeit, ein Lichtblick war bitter nötig. Eben, so wie es Jesaja vorhersagte. Und den Text, den hören wir jetzt und sehen wir jetzt schon zum dritten Mal. Er ist so wichtig. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, sieht ein großes Licht. Über den Bewohnern des Landes, der Todesschatten, geht eine Leuchte auf. Und dann war es plötzlich soweit. Gott sandte seinen Sohn in die Welt. Ein großes Licht leuchtete auf. Jesus heilte viele schwerkranke Menschen. Blinde konnten wieder sehen, Lahme konnten gehen. Das haben wir übrigens heute auch in einem Lied, ich glaube im Intro-Lied haben wir das gehört. Aussätzige wurden von ihrem Aussatz geheilt. Sogar Tote wurden auferweckt. Die Menschen hörten die Botschaft der Befreiung. Das Evangelium wurde verkündigt, die frohe Botschaft. Und das Reich, also die Botschaft, dass das Reich Gottes gekommen ist. Gott sendet sein Licht. Gott sendet seinen Sohn in eine finstere Welt. Und dieses Licht leuchtet kräftig auf. Kranke wurden gesund, Besessene und okkult belastete Menschen wurden frei. Die Botschaft der Rettung wurde verkündigt. Viele Menschen hatten das erlebt. Und viele Menschen freuten sich, besonders die, die geheilt wurden. Doch viele Menschen freuten sich einfach über die Wunder. Das waren aber nicht Nachfolger, sondern das waren Nachläufer. Die haben gehört, da ist einer, der Wunder tut und da gab es ja kein Fernsehen und sonst nichts. Oder? Und das wollte man sehen, man wollte dabei sein. Aber das hat mit Nachfolgerschaft noch gar nichts zu tun. Das waren Hinterherläufer. Ach, das war ja faszinierend, oder? Dieser Jesus. Von dem Licht wollten sie aber nicht viel wissen. Ihnen haben die Wunder gefallen. Sie freuten sich nicht über dieses Licht und vielen, die störte das sogar. Denn im Johannesevangelium lesen wir, das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Schade. Dabei hätte ihnen ja gar nichts Besseres passieren können. Es war schon damals so, dass man alles zum Nulltarif wollte. Das heißt, man wollte nichts am Leben ändern, aber man wollte alles vom Leben haben. Und jetzt müssen wir halt ehrlich sein und sagen, wie ist es denn heute? Wie ist es mit uns? Und unsere Welt, die sieht leider nicht viel anders aus als die Welt, in die Jesus gekommen war. Wir leben auch in einer dunklen und finsteren Welt und manchmal kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass es immer dunkler wird. Die Menschen sich immer mehr ins Elend hinein manövrieren. Es ist für viele Menschen so schwer geworden, bei all den Lichtern um uns her das wahre Licht zu erkennen. Jesus zu erkennen. Es gibt irdische Lichter, die uns viel bedeuten. Menschen, in deren Licht wir einige Zeit fröhlich sein können. Manchmal können wir uns in dem Licht ihres Ruhmes vielleicht noch sonnen. Also, ich bin davon nicht ganz ausgenommen. Ich hatte als Bataillonskommandant, hatte ich einmal als Bataillonsärzte zwei. Der eine war so ein Bezirksarzt, würde man sagen. Und ja, das war ein berühmter Mann. Also in der Umgebung. Ne? Und ich war der Kommandant von denen. Nicht? Also das hat auch ein wenig auf mich ausgestrahlt. Also man, diese Situationen gibt es, nicht? Dass man sich quasi in der Gesellschaft von irgendwie bekannteren Leuten auch in deren Licht sonnen kann. Aber die meisten Lichter sind Irrlichter. Lichter, die uns in die Irre führen. Die Welt versteht das gut, eine glänzende und gleißende Helligkeit zu verbreiten. Und gerade der Weg in dieser glamourösen Welt kann sehr dunkel sein. Alles, was böse ist, was mit dem Fürsten dieser Welt zusammenhängt, was unter seiner Macht steht, was Gottes fern ist, das ist Finsternis. So hell und so schön, das auch erscheinen mag. Und alles aus Gott stammende, das wahrhaft Gute, das, was gut und rein ist, die wahre Liebe, das ist Licht. Meine Frau und ich, wir machten eine USA-Reise. Und wenn man den Südwesten der USA bereisen will, dann gibt es einen Knotenpunkt, um den man fast nicht herumkommt. Las Vegas. Nicht, weil wir nach Las Vegas wollten, aber wenn wir schon einmal dort waren, nicht? Dann geht man natürlich und schaut. Aber es ist ein wunderbarer Punkt, Edelweiß eher nonstop, 11 Stunden, also alles wunderbar. Aber diese Stadt, was ich euch sagen will, diese Stadt ist ein Musterbeispiel für die gemachte Aussage. Alles, was böse ist, was mit dem Fürsten dieser Welt zusammenhängt, was unter seiner Macht steht, das ist Finsternis. So strahlend und gleißend und hell, das auch erscheinen mag. Und wenn man in Las Vegas nicht nur die Oberfläche sieht, sondern auch versucht, ein wenig in die dunkleren Ecken zu gehen, dann muss man sagen, Las Vegas ist finster. Wenn unsere Welt nicht im Morast der Unmoral versinken will, dann müssen sich die Menschen wieder dem Licht, dem heilenden Licht von Jesus aussetzen. Er allein kann in dieser Finsternis Licht aufleuchten lassen. Jesus kann das aussichtsloseste Leben wieder in Ordnung bringen. Sein Licht wirkt heilsam, wenn wir uns ihm aussetzen. Paulus gehörte anfangs auch zu diesen Menschen, die zwar sehr religiös lebten, aber in Tat und Wahrheit ein Leben führten, das Gott nicht gefallen konnte. Paulus war überzeugt davon, dass er der größte Sünder war. Er schrieb, ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Das sagt der Paulus. Also, wenn es keinen größeren Sünder gibt als Paulus, dann ist für jeden Menschen Hoffnung. Wenn Jesus sich über Paulus erbarmte und sein Leben auf eine ganz neue Grundlage stellen konnte, dann kann das Jesus auch bei dir. Paulus ist der Überzeugung, dass Jesus sich über ihn erbarmte, weil es bei Jesus keinen hoffnungslosen Fall gibt. Und Paulus sagt im ersten Brief an Timotheus, doch gerade deshalb hat sich Jesus Christus über mich erbarmt. An mir, an dem größten aller Sünder, wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich ihm zukünftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Leider gefällt das manchen Menschen besser, wenn nicht zu viel Licht in ihr Leben hineinkommt, obwohl das doch die Lösung für jeden Menschen wäre. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Er ist das Licht, das uns aus großer, unsäglicher Schuld führt. Und derselbe Jesus hat recht, wenn er sagt, jeder, der Schlechtes tut, der hasst das Licht. Er tritt nicht ans Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Es könnte uns nichts Besseres passieren, als wenn Jesus Licht in unsere finsteren Winkel des Lebens bringt. Ich rede es nicht von alle, ich rede von der einzelnen Person, ich rede von dir, ich rede von mir. Denn wo das Licht, das Gott in unser Leben bringt, das ist ein heilendes Licht. Dort, wo Jesus unsere bösen Taten aufdeckt, dort, wo wir ihm erlauben, das aufzudecken, dort werden Menschen befreit. Wir werden nicht bestraft, sondern uns wird die Schuld vergeben. Das setzt aber voraus, dass wir realisieren, dass wir Sünder sind. Also Sündenerkenntnis, es setzt voraus die Sündenbekenntnis. Nur zu sagen, ja, ich bin dein Kind, Herr, das genügt einfach nicht, sondern wir müssen realisieren, dass Jesus der ist, der uns unsere Sünden vergeben kann. Aber die Menschen verhalten sich ja leider andersrum. Sie leben nicht nur selber in Sünde, sondern sie freuen sich darüber, wenn andere auch sündigen. Das macht ihr eigenes Verhalten ja nicht so schlimm. Paulus schrieb über die Menschen, die sich dem Licht Gottes nicht aussetzen wollen, obwohl sie genau wissen, dass die, die so handeln, nach Gottes gerechtem Urteil den Tod verdienen, lassen sie sich nicht von ihrem Tun abbringen. Im Gegenteil. Sie finden es sogar noch gut, wenn andere genauso verkehrt handeln wie sie. Gott möchte uns Menschen aus dieser Finsternis herausführen. Er möchte uns völlig erneuern. Und Jesus, das ist eine bewusste Wiederholung, sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und das ist eine deutliche Einladung von Jesus an dich persönlich, wer mir nachfolgt. Erinnert euch, ich habe gesagt, nicht wer mir hinterher rennt, sondern wer mir nachfolgt. Ja, wenn man nun diesen Schritt getan hat, in die Nachfolge von Jesus zu kommen, wenn man sich Jesus als dem Licht Gottes zugewandt hat, ist man als ein Mensch des Lichts geworden. Paulus sagt, ihr seid ja Menschen des Lichts und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt, also von dem Tag, wo Jesus wiederkommt. Und weil wir nun Menschen des Lichts sind, und das ist immer diese unangenehme Ermahnung, sollten wir auch so leben, wie Menschen, die Jesus nachfolgen. Also nicht nur reden. Ich sage immer, das ist so der Idealzustand, also so nach meiner Bekehrung und in der ersten Zeit meines Lebens mit Jesus, schon länger her, aber da, ja, ich habe darüber geredet, ich habe bekannt, ich habe Zeugnis abgelegt, aber für mich war immer klar, der ideale Zustand ist nicht, dass ich erzähle, dass ich mich bekehrt habe, sondern der ideale Zustand ist eigentlich, wenn andere Menschen sagen, was ist an dem Werner anders geworden? Was hat sich geändert in seinem Leben? Nur reden, das kann es nicht sein. Also, nach Ephesus, an die Epheser, das war ja eine Gemeinde, wo Paulus besonders positiv sah, ihr gehörtet einst zur Finsternis. Ja, ihr wart selbst Finsternis, aber jetzt seid ihr Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lebt nun auch als Menschen des Lichts. Oder? Das ist unser jetziges Thema. Zuerst ins Licht kommen, jetzt im Licht sein. Aber das muss auch Konsequenzen haben. Und nicht nur durch Reden, sondern durch Leben, Vorleben. Aus dem Licht erwächst als Frucht, also aus diesem Leben im Licht erwächst Frucht, jede Art von Güte, Rechtschaffenheit und Treue. Also das soll uns besonders von der Welt auszeichnen. Fragt immer, was dem Herrn gefällt. Beteiligt euch nicht an dem finsteren Treiben, das keine Frucht hervorbringt. Im Gegenteil, deckt es auf. Also Adventszeit könnte für uns Christen heißen, dass wir das Licht Gottes voll und ganz in unser Leben hineinleuchten lassen. Und wenn wir das zulassen, dass Gott in die Ecken, in die finsteren Ecken ausleuchten darf, auch wenn das im ersten Moment vielleicht schmerzhaft ist. In unserem Leben wollen sich immer wieder dunkle Sachen einnisten. Im Hebräerbrief wird von der Sünde gesprochen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und davon sollten wir uns befreien. Paulus im Brief an die Hebräer sagte, wir wollen ablegen alles, was uns beim Laufen hindert, was uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ist eine Geschichte. Ich habe sie gelesen, sie hat mir gefallen und ich habe sie jetzt hier in die Predigt eingebaut. Aber denkt daran, um was es geht. Von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Ich möchte das an der Geschichte des jungen Kameltreibers illustrieren. Ein arabischer Kameltreiber schlief in der Wüste in seinem Zelt. Es war eine bitterkalte Nacht. Um Mitternacht wachte er auf und sah, dass sein Kamel die Schnauze unterm Zelt hineingeschoben hat. Er wollte aufstehen und das Tier verscheuchen, aber dann dachte er, es schadet ja nichts. Wenn dieses Tier so ein kleines Stück von diesem Tier, von diesem Kamel im Zelt drinnen ist, zumal sein Atem wie eine Art Heizung wirken könnte. Als er später wieder aufwachte, hatte das Kamel schon seinen ganzen Kopf und den langhaarigen Hals ins Zelt hineingeschoben. Der Araber wollte aufstehen, um einzuschreiten, aber das Kamel hielt ihn mit den Worten zurück. Oh, hast du was dagegen, dass ich weiter hereinkomme, wo es doch draußen so schrecklich kalt ist? Der Mann legt sich wieder schlafen. Und als er zum dritten Mal aufwachte, erschrak er heftig, denn nun waren die Vorderbeine und der vordere Höcker des Kamels schon im Zelt. Und als er aufstehen wollte und das Kamel hinausjagen, dann sagte das Kamel zu ihm, ich verspreche dir jetzt feierlich, dass ich keinen Fingerbreit mehr hereinkommen werde. Außerdem ist es für dich wärmer im Zelt, wenn wir zu zweit sind. Der Araber war so müde, dass er trotz seiner wachsenden inneren Besorgnis wieder einschlief. Sehr bald aber erwachte er mit einem Schreckensschrei. Hilfe! Denn das schwere Gewicht des Kamels lag auf ihm. Und das Kamel sagte, wenn du Platz brauchst, draußen ist genug Platz. Und genauso verhält sich die Sünde in unserem Leben. Und die Frage ist, wo ist dein Kamel? Wo ist dein Kamel heute? Steht es vor dem Zelt? Na, ist okay. Hat ja schon Martin Luther gesagt, ich kann zwar nicht verhindern, dass die Vögel über meinem Haupt kreisen, aber ich kann verhindern, dass sie auf meinem Haupt ein Nest bauen. Das hat der Martin Luther gesagt. Okay, beruhigt mich, wenn das Kamel außerhalb vom Zelt ist, das ist ja so, wir können da nichts dagegen tun. Aber vielleicht steckt es schon seine Schnauze in das Zelt und wenn es die Schnauze hineinsteckt, dann raff dich auf und scheuch es weg. Oder liegt es schon auf dir? Wenn du von deinem Kamel schon herumkommandiert wirst, dann vertrau dich einem Christen an und erzähl von deiner Not. Und im Gebet könnt ihr das vor Gott bringen und Gott kann dich und deine Situation wieder zurechtbringen. Unsere Kamele, die haben nämlich viele Namen: Neid, Geiz, Habsucht, Unzucht und so weiter. Und ich glaube, du kannst auf jeden Fall besser ohne dieses Kamel leben. Eigentlich ist es ganz einfach. Wir bringen die Sache ans Licht zu Jesus. Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Stichwort Sündenerkenntnis, Sündenbekenntnis, Vergebung. Jesus ist das heilende Licht für jeden Menschen. Wenn wir Jesus folgen, werden wir Kinder des Lichts, Kinder Gottes. Jesus starb am Kreuz, damit wir Vergebung erlangen können, damit wir in Gemeinschaft mit Gott leben können. Wer mit diesem Licht, mit Jesus lebt, hat einen ausgezeichneten Begleiter. Wie wir das in Jesaja, unserem heutigen Leitvers, sehen, denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft kommt auf seine Schulter und man nennt ihn wunderbar, Rat, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Verse, die ihr schon x-mal gehört habt. der Mehrung der Herrschaft und des Friedens wird kein Ende sein auf dem Throne Davids und in seinem Königreich, dass er es gründe und mit Recht und Gerechtigkeit befestige, von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscher wird solches tun. Also die Lichter der Adventszeit sollen uns daran erinnern und in uns den Gedanken auslösen. Jesus, Herr Jesus, leuchte. Ich will mich von dir durchleuchten und reinigen lassen. Dein Licht soll in meine dunklen Ecken scheinen und ich will mein Leben in dieser Adventszeit ordnen. Wenn wir uns das angewöhnen, dann wird uns die Weihnachtsbeleuchtung, in welcher Stadt auch immer, ein großer Segen sein. Dann werden wir, ohne es zu merken, das Licht, das in uns leuchtet, weitergeben können. Wie Jesus sagt, ihr, ist kein Schreibfehler, nicht? Er hat gesagt, ich bin das Licht der Welt, aber an anderer Stelle sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Ihr sollt das weitertragen. Und wir können uns auf den Tag freuen, an dem wir mit Jesus vereint sein werden. Denn dann werden wir dieses große Licht mit eigenen Augen sehen. Und ich möchte gerne einen Bogen spannen. Ich möchte einen Bogen spannen vom ersten Buch Moses Kapitel 1 zu einem der letzten Verse in der Offenbarung. Wenn wir immer über Licht reden, ich hatte mal die Ehre, hier bei euch eine Predigt über Jesus, das Licht der Welt, zu halten. Wir müssen uns einfach vor Augen halten. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Aber was für ein Licht war das? Erst am vierten Schöpfungstag heißt es, und Gott setzte zwei große Lichter an das Firmament. Die Sonne, um den Tag zu erleuchten, und den Mond, um die Nacht zu erhellen. Verstehen Sie? Vierter Schöpfungstag. Also die Sonne und den Mond, den gab es erst am vierten Schöpfungstag. Aber am ersten Schöpfungstag hat er gesagt, es werde Licht. Also was ist das fürs Licht? Das ist Jesus. Jesus, das Licht der Welt. Und wenn wir den Bogen spannen, bis in die Offenbarung hinein, dann heißt es, und das sind Worte, die lösen bei mir viel Freude auf, es wird keine Nacht mehr geben. Oder wir heißen ja Himmel und also die Sterne werden runterfallen und all das, oder? Sonne wird vergehen, etc. Also, aber wie heißt es dann hier? Es wird auch keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein. Es gibt sie nicht mehr. Denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein. Und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Und das ist mir so wichtig. Dieses Licht, was es geben wird, wenn alles weg ist, oder? Das ist das Licht von Jesus. Jesus, ich bin das Licht der Welt, sagt er. Und es gibt ein Lieblingslied von mir, Shine Your Light heißt das, also der englische Titel, Shine Your Light, lasse dein Licht leuchten. Und oftmals achten wir ja nicht auf die Feinheiten in Liedtexten, vor allem wenn sie fremdsprachig sind. In diesem Lied heißt es in der ersten Strophe, Shine Your Light on Me, also lass dein Licht auf mich leuchten. In der zweiten Strophe heißt es, Shine Your Light in Me. Lasse dein Licht in mir leuchten. Und in der dritten Strophe schließlich heißt es, Shine your light through me. Also muss man aufpassen, das ist keine schlechte Übersetzung. Lasse dein Licht durch mich leuchten. Aber nicht, damit ist nicht, wenn man es, das ist keine schlechte Übersetzung. Nicht? Also damit ist nicht gemeint, dass wir wie das Transparentpapier sind, wo Gottes Licht oder Jesu Licht durch uns hindurch scheint, sondern es heißt, durch uns, also durch unser Leben, durch unsere Wirkung auf andere Menschen. Und ich glaube, das ist genau die Reihenfolge, die es braucht. So soll es mit Jesus ablaufen. Zuerst nehmen wir die Liebe Jesu durch sein Licht wahr, das auf uns scheint. Shine your light on me. Sein Licht umflutet uns. Sein Licht lädt uns ein, dass wir uns auf ein Leben mit Jesus einlassen. Und es ist an uns, diese Einladung anzunehmen. Gott zwingt niemanden dazu. Aber wenn wir Jesus annehmen, dann setzt er ein Licht in uns. Sein Licht wirkt in uns. Shine your light in me. Und wenn wir unser Leben dann voll und ganz auf Jesus ausrichten, dann sind wir auch in der Lage, sein Licht weiterzugeben, seine Liebe anderen Menschen weiterzugeben. Denn wir sind ein lebendiges Zeugnis seiner Liebe. Und er kann durch uns, durch unsere Person leuchten. Shine your light through me. Und die Adventszeit kann uns immer wieder neu daran erinnern, dass wir auf ein großartiges Ereignis warten. Und das aber nicht nur in der Vorweihnachtszeit. Denn wir freuen uns, die 4 Sonntage vor Advent, eine Vorbereitungszeit, geistliche und geistige Vorbereitungszeit. Ganz toll, in Erinnerung daran, dass Jesus für uns in die Welt gekommen ist. Aber das, worauf wir Christen warten, das ist die Wiederkunft von Jesus. Und die findet, wie sagt er, ihr wisset weder Tag noch Stunde. Nicht? Also unsere Adventszeit als Christen ist das ganze Jahr. Das sind 365, manchmal 366 Tage im Jahr ist unsere Adventszeit. Unsere Erwartung auf die Wiederkunft unseres Herrn. In Jesu heiligem Namen. Amen. Ja, bitte.
Ich klopfe an deine Tür und frage nach einer Wohnung für meinen Sohn.
Ich vermiete günstig.
Ich will nicht mieten, ich will kaufen.
Ich weiß nicht, ob ich verkaufen will, aber Sie können ja hereinkommen und sich mal umsehen.
Gerne.
Ich könnte Ihnen ein Zimmer geben oder 2.
Es gefällt mir. Ich nehme die beiden. Eines Tages kannst du dich vielleicht entschließen, mir mehr zu geben. Ich kann warten.
Ja, Leute gibt's. Wie jeden Sonntag sind Geschwister bereit, mit euch zu beten, unauffällig und diskret. Lasst diesen heutigen Tag nicht ungenutzt vorübergehen. Ja, bitte. Ja, ich würde Ihnen ja gerne mehr geben, aber es ist ein bisschen schwierig. Ein wenig Platz brauche ich ja auch für mich.
Ich weiß, aber ich werde warten. Das Haus gefällt mir.
Ja. Vielleicht könnte ich Ihnen doch noch ein Zimmer geben, denn so viel brauche ich ja schließlich auch nicht für mich.
Danke. Dieses nehme ich dann auch. Ich mag das Haus.
Ja, ich würde Ihnen ja gern auch das ganze Haus geben, aber ich weiß nicht so recht.
Denke darüber nach. Ich kann warten.
Nein, komische Leute da. Ich möchte gerne allen Mitwirkenden danken, die zum Gelingen des Gottesdienstes beigetragen haben. Gottesdienstleitung, dem Musikteam, der Technik, Blumenschmuck, finanzielle Gaben. Und alle, die auch unsichtbar hier zum Gelingen des Gottesdienstes beigetragen haben. Ja, was ist jetzt schon wieder?
Ich würde dich nicht auf die Straße setzen. Dein Haus wäre mein Haus und mein Sohn würde hier leben. Und du hättest mehr Platz als je zuvor.
Ja, jetzt verstehe ich aber gar nichts mehr.
Ich weiß, aber ich kann es dir nicht erklären. Du musst es selbst herausfinden. Und es wird nur geschehen, wenn du mir das ganze Haus gibst.
Ja, das ist aber riskant.
Ja, aber probier es doch einmal mit mir.
Ja, ich weiß nicht. Also, ich werde darüber nachdenken und werde Ihnen Bescheid geben.
Dieses Haus gefällt mir. Ich kann warten.
Ja, Gott will uns ganz. Er will nicht nur einen Teil des symbolischen Hauses, also uns, sondern er will uns ganz. Und Gott ist geduldig. Er zieht uns, aber er zwingt uns nicht. Und ich meine, lasst uns sein Angebot zum Hauskauf, nämlich unser Leben, annehmen. Ich bitte euch nun alle zum Segen aufzustehen.